Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, einen wunderschönen Samstag. Der Tag nach der großen Hitzewelle.
Ja, fangen wir mit Wetter wieder an, okay.
Wetter,
ja, wir hatten genug Wetter, also das reicht jetzt erstmal.
Ja, das war ein bisschen Wetter, ja. Also bei uns ist die Hitzewelle jetzt erstmal durch. Wir sind auch etwas weiter nördlich. Wir haben heute eine Tageshöchsttemperatur, die wir wahrscheinlich erreichen werden von 23 Grad. Das ist sehr angenehm im Vergleich zu den 35 Grad, die wir die sonstigen oder die restlichen, oder die vergangenen Tage hatten. Das war ja Wahnsinn.
Ja, bei uns sollen es noch 28 werden heute. Wir haben jetzt aktuell 27,
ja. Ja, also man ist ja schon froh, wenn es erstmal unter 30 ist. Ne? Das ist ja schon wieder ein guter Schritt oder ein richtiger Schritt, sage ich jetzt mal.
Wobei tagsüber, also so, wie klar, jetzt Wochenende gerade Gartenarbeit, muss man halt morgens früh machen. Ja, oder würde ich jetzt auf jeden Fall morgens früh noch machen. Ja, dann hast du halt den Rest vom Tag frei, weil in der Hitze, gerade mittags, ja, da hat eh keiner Bock zu arbeiten draußen. Die Woche über geht eigentlich entweder. Ja, hier bei mir zu Hause ist es relativ angenehm, ja, oder im Büro geht es auch noch, das ist ja in Ordnung. Nachts ist halt immer so ein Thema, ja, gerade schlafen bei den Temperaturen ist halt wirklich ein Problem, aber da soll es ja jetzt die nächsten Nächte auch wieder etwas kühler werden, ja, die Temperaturen sollen ja auch so um die 14 Grad runtergehen und das ist okay. Dann auch wieder recht angenehm, besser als 20, was wir da teilweise jetzt nachts hatten.
Ja. Das ist nicht schön. Aber,
ja, wie gesagt, jetzt haben wir wenigstens mal eine komplette Woche Sonne gehabt. Oder sogar fast zwei Wochen Sonne gehabt.
Ja.
Ist ja auch mal wieder schön, so zum Ende vom Sommer. Aber die Temperaturen, ja.
Ja.
Ich sage ja immer, mehr als 25 brauche ich nicht, ja.
Das ist richtig. Und mein Running Gag ist ja, die Temperaturen sind sekundär. Es muss trocken sein. Luftfeuchtigkeit muss unten sein. Dann ist das auch alles auszuhalten. Jetzt
könnte es auch abends mal regnen, ja.
Ja, aber wie gesagt,
aber das meinst du ja nicht.
Die Taupunkte müssen dementsprechend niedrig sein. Dann ist das angenehm. So ist das.
Taupunkte? Gletscherschmelzen?
Ja. Taupunkte. Luftfeuchteindex. Gut. Pantau. Ach nee, das war was anderes.
Das ist wieder was anderes, ja. Das war der mit dem Zylinder. Nee,
mit der Melone. Mit der Melone.
Genau, mit der Melone.
Ja, genau. Oh, jetzt bin ich jetzt geistig schon wieder bei Wassermelone. Also das ist, mein Gott, mein Hirn schlägt mir heute wieder Kapriolen hier, du meine Güte.
Ich habe noch eine Wassermelone im Kühlschrank, die müssen wir mal schneiden.
Ja, und von Wassermelone denke ich jetzt gleich wieder an Dirty Dancing. Es ist so verknüpft sind meine Synapsen. Na gut, in diesem Sinne, lass uns doch mal versuchen, in die heutige Sendung einzusteigen.
Ja,
damit
gerne.
Wir die Folge 694 auch in den Kasten bekommen. Wir gehen drastisch auf die 700 zu.
Sollen wir jetzt davon wieder anfangen?
Nein, ich wollte das nur anmerken. Ich wollte das nur anmerken, dass das jetzt relativ zügig geht. Ja, und ich denke, wir werden das im Spätsommer, Frühherbst, denke ich, erreichen die 700.
Also 94, also wie weit ist es noch bis 700?
Ja, sechs Wochen sind es noch. Ich sag ja, Spätsommer.
Ja.
So ist es. Naja, es kann ja sein, dass es mal ausfällt, dass wir vielleicht doch eine Sommerpause einlegen. Ich meine, das haben wir jetzt 14 Jahre lang nicht gemacht, dann fangen wir das jetzt eigentlich auch noch an. Ne?
Ja, mein Gott, irgendwelche Sommernews werden wir noch.
Ja, okay, obwohl ich.
Sommerloch-News werden wir noch irgendwo.
Naja, bald wird ja das neue iPhone oder die neuen iPhones vorgestellt. Dann gibt es wieder Gesprächsbedarf. Und irgendein Gate wird schon kommen, worüber man reden kann.
Ein Gate wird kommen.
Aber ein Gate wird kommen, ja. Mal gucken. Ich habe das so im Gefühl, dass das iPhone 17R irgendein Gate mit sich bringt, in irgendeiner Weise.
Das könnte ein Bandgate wieder werden, das könnte ein Batterygate werden,
also
das könnte ein Camera-Bumpgate werden.
Bandgate, ich glaube, sie haben es, ich hoffe mal, sie haben aus ihren Fehlern gelernt und werden hier eine andere Materialwahl treffen und dementsprechend auch eine andere Konstruktion ans Tageslicht legen. Also ich glaube, das wird nicht passieren oder das hoffe ich mal, aber irgendwas anderes könnte passieren. Also Battery Gate etc. pp.
Kamera Gate, Antenna Gate, mein Gott, da ist so viel.
Ja. Ja, also aber das Gerät hat nach meiner Meinung so starkes Potenzial, irgendein Gate mit sich zu
bringen. Ja, okay, das wird natürlich auch mit dem Mikroskop
untersucht, ja.
Genau.
Und
ich wollte mit dem Mikroskop unter die Lupe, wollte ich eben schon sagen.
Ja, also mit, ja. Auch eine Idee. Gut, lass uns mit einem leichten Thema anfangen, mit einem
Das uns jetzt die nächste Stunde beschäftigen wird.
Könnte man auch eine Stunde drüber reden, über AOL. AOL kappt die im Modem-Einwahl oder das Modem-Dial-Up oder den Dial-Up-Zugang. Ich wusste gar nicht mehr, dass der existiert.
Ja, nee, existieren ja. Was ich nicht wusste, ist, dass der noch aktiv ist.
Ja, also ja gut, mit Aktivität ist ja auch eine Existenz, bringt das ja mit sich. Naja gut, er kann existieren und man kann ihn trotzdem nicht benutzen, da hast du recht. Aber ich wusste gar nicht mehr, dass der da muss es ja noch Leute geben, die das genutzt haben in der Vergangenheit. Ja, sehr irritierend. Naja, also der wird zum 30. September eingestellt. Und immer wenn ich an AOL denke, dann denke ich in erster Linie an meine erste richtige Flatrate. Die hatte ich bei AOL.
Genau. Ja, ich auch.
War relativ teuer. Also rückblickend betrachtet, zur damaligen Zeit war das ein Schnäppchen, in Anführungsstrichen, weil das war, glaube ich, war das 70 D-Mark. War das noch zu D-Mark-Zeiten? Ja, ich glaube, das war noch zu D-Mark-Zeiten.
Also ich hätte jetzt so um die 50 Mark hätte ich getippt, aber das, keine Ahnung.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass es 70 Währungseinheiten waren. Ob das jetzt Euro waren oder
D-Mark dann auf jeden Fall noch.
Dann war es D-Mark. Also ich habe 70 bezahlt. Aber das waren ja nur die reinen Flatrate-Kosten plus die normalen Telefongebühren sozusagen. Also da war
ja,
man
das war, das, genau, das war nur die AOL
Flatrate,
genau, die Einwahl.
Ja, ja, das war eine ISDN-Flatrate, genau. Ja. Da hat die Fritzkarte geglüht. Meine Güte, ja.
Die Fritzkarte, ich hatte hier noch die oh, siehst du mal, mir fällt der Name gar nicht mehr ein. Aber ich hatte ja das Modem dann
du hast noch
dranhängen.
Mit analog gearbeitet quasi. Da ist eine analog Flatrate.
Hm. Ja.
Ja, vielleicht war es deswegen nur in Anführungsstrichen mit 50 Euro. Und die, vielleicht war die ISDN-Flatrate teurer.
Mit 50 bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich bin der Meinung, ich hätte irgendwas um die 50 bezahlt. Und das Schöne war ja damals noch, da gab es ja auch noch die Payback-Punkte-Zusammenarbeit. Du hast ja, glaube ich, sogar noch Payback-Punkte
Für
oder von der AOL bekommen für das. Und du konntest, glaube ich, sogar Payback-Punkte einlösen, um deine AOL-Rechnung zu bezahlen. Ging, glaube ich, auch mal. Aber boah, das ist schon so lange her. Ja. Aber auch damals muss man ja sagen, du kamst ja, oder überall war ja irgendwo auch die CD mit der Einwahl
zu
finden.
Ja,
immer und überall.
Ich habe letztens noch irgendwo eine CD im Keller gefunden, eine AOL-CD.
Oh nee, habe ich schon lange alles entsorgt. Und, muss ich auch sagen, jetzt auch hinterm Bett. Ne?
Hinterm Bett?
Die Werbung mit Boris Becker damals.
Ach so, bin ich schon drin?
Genau, jetzt auch hinterm Bett. Ja.
Ja, das war legendär, die Werbung. Ja. Und die wurde auch in der Zeit inflationär auf allen Kanälen gesendet. Ja. Wahnsinn. Und jetzt macht er.
Wie gesagt, du hast ja ISDN noch gehabt, aber ich war ja noch mit dem Einwahlmodem unterwegs. Und wenn man mal guckt mit den Übertragungsprotokollen, wie langsam man da ja quasi damals unterwegs war, wobei du hattest ja auch nicht diese Datenmengen, ja, wie heute, ja. Das Internet war ja auch noch etwas anders, ja, als heute.
Ja.
Aber wenn man mal zurückdenkt mit, was wollen wir groß zurückdenken? Wir hatten ja damals nichts anderes, ja. Du musstest ja quasi damit dich arrangieren, ja.
Ja, klar. Aber,
es gab ja nichts anderes.
Aber trotzdem, das war sehr entspannt, wo man dann halt wusste, du kannst dich jetzt hier einwählen und musst jetzt hier nicht pro Takt bezahlen oder pro Minute bezahlen, sondern du hast eine Pauschale. Das war ein unglaubliches Gefühl. Also, ja. Heute denkt da keiner mehr drüber nach, aber damals war das schon sehr einschneidend, positiv einschneidend, ja. So ist es. Ja, genau. Also AOL ist noch existent, aber wie gesagt, der Dial-Up-Zugang wird abgeschaltet. Ich habe irgendwo noch eine existente AOL-E-Mail-Adresse rumliegen. Muss ich mal gucken, ob die noch geht. Ob ich da noch einwählen kann. Also nicht per Modem, sondern einloggen kann in das E-Mail-Konto. Schauen wir mal.
Hättest du irgendwo noch die Passwörter?
Das Passwort müsste ich noch haben, ja.
Okay.
Und da muss ja dann auch irgendwo eine andere Referenz-E-Mail hinterlegt sein, die man da irgendwie mit connecten kann. Also so war das damals, glaube ich. Man konnte dann noch eine andere Referenz-E-Mail hinterlegen, falls man sein E-Mail-Passwort vergessen hat, etc. pp. Dann konnte man das darüber wieder freischalten. Also so kann ich mich dran erinnern. Mal. Lange ist es her. Ja. Ich glaube, 97 war ich AOL-Kunde, ja. Ich glaube, da bin ich zu AOL gewechselt, ja.
Also musst du auch mal gucken, und da fragst du dich noch, D-Mark oder Euro. Der Euro.
Ja, da waren es dann D-Mark.
2000, ja. Und dann 2002 war ja die Umstellung, oder? 2002, ja.
Aber gut, ich weiß nicht, wenn ich mit der Flatrate eingestiegen bin. Das war ja noch nicht gleich 97. Da bin ich ja noch mit normalen Stundentarifen eingestiegen. Ne? Da hat man sich ja dann mit diesen Stunden-CDs über Wasser gehalten. 50 Freistunden, 20 Freistunden und hat dann immer wieder den Code eingegeben und dann hat man wieder neue Freistunden gehabt. Das ging ja mit der AOL-Geschichte relativ simpel. Ne? Das ist so.
Hast du damals da noch nicht so Internet genutzt? Oder? Weil die Flatrate kam doch früher. Oder die kam zu irgendwann so um den Zeitpunkt.
Ich kann es dir nicht genau sagen.
Anfang 97 oder
also
so?
Also zuerst habe ich auf jeden Fall noch mich mit diesen CDs über Wasser gehalten und ich bin erst später in diese Flatrate reingekommen. Also ich habe dann noch nicht gleich ich weiß auch, also gut, Zahlen und Daten, Jahreszahlen, die verschwimmen bei mir manchmal, kann ich dir nicht genau sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich erst später in diese Flatrate reingekommen bin. Naja, gut. Und heute redet keiner mehr über AOL. Das ist Geschichte.
Ja, das muss man auch mal überlegen. Ja. Da hätte man damals auch nicht unbedingt so gedacht, dass die mal so unbedeutend werden im Prinzip. Ja.
Das war damals ein Riesenplayer. Ne? Und die waren allgegenwärtig. In Filmen gab es immer wieder AOL-Anleihen, in Anführungsstrichen, nicht Anleihen-Referenzen. E-Mail für dich zum Beispiel, da spielte AOL eine wichtige Rolle.
Ich wollte gerade sagen, ne? Tom Hanks und Meg Ryan, oder?
Richtig, genau. Da war AOL quasi der Provider.
Hat man da nicht sogar den Einwahlton noch gehört oder so im Film, ne? Der Verbindungsaufbau hast du da, glaube ich, noch gesehen.
Genau, wenn Post gekommen ist, kam original Sie haben Post, kam dieser Original.
You got Mail.
Ja, oder so, der Original-Sound von AOL. War eine super Werbeveranstaltung für AOL und für Apple. Es waren halt Apple-Laptops. Der ist ja uralter Film. Das waren irgendwelche alten Powerbooks. Da waren die.
Waren die Logos da noch andersrum drauf? War das die Zeit oder war das danach schon?
Das war davor. Da waren noch die Logos doch ganz klein und in Regenbogenfarben. Ja, das waren diese
die Version noch.
Ganzen alten Powerbooks.
Oh, okay, okay. Mhm. Dann müssen wir sich den Film doch nochmal angucken.
Ja, und das war auch die Zeit, wo das, ich glaube, das war so ungefähr in dem Zeitraum, wo der Film Das Netz rausgekommen ist mit Sandra Bullock.
Oh, Sandra Bullock. Ja.
Und da war die gleiche Art von Laptops am Start, also auch diese alten Apple-Laptops.
Das war doch das, wo mit dem Pi anklicken oder so, ne?
Richtig, also genau. War Pi auch eine große Werbeveranstaltung für Apple. Ja, so ist es. Ja, lang
und
ist
war
es
zuletzt nicht Stirb langsam 4.0 wieder im Fernsehen? War
weiß ich nicht. Das Netz kommt heute Abend auf ZDF Neo.
Boah, das hier, aber da sagst du was. Der wird aber regelmäßig, glaube ich, ne? Den habe ich nämlich ist auch schon wieder länger her, aber den habe ich nämlich im Fernsehen auch nochmal gesehen. Und ich so, guck mal, ja.
Ist einer meiner Lieblingsfilme.
Ich habe schon gedacht, jetzt sagst du die Hacker oder so.
Mit Angelina Jolie, meinst du?
Genau, und mit, wie heißt er dann nochmal? Elementary, der Schauspieler? Nee, egal.
Ja, nee. Also der war ja nun wirklich extrem an den Haaren herbeigezogen, der Film. Also meine Güte.
Habe ich aber trotzdem gerne gesehen damals.
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Solange wir jetzt nicht vom Rasenmähermann anfangen.
den haben wir auch schon lange durchgearbeitet. Und das hatte ich heute Morgen in Natura, das Ganze. Da brauche ich jetzt nicht an den Film zu denken.
Ja, ich habe gestern Abend noch gedacht, müsste mal wieder Rasen mähen. Aber ja. Da bin ich heute auch nicht dazu gekommen.
Nee, habe ich heute Morgen gemacht, ja. So ist das. Gut. Aber wir haben ein Geburtstagskind. Nicht Boris Becker, sondern genau. Steve Wozniak wurde am 11. August 1950 geboren und ist somit 75 Jahre alt geworden. Meine Güte, wie schnell die Zeit vergeht.
Ja, und vor allem noch nicht mal so alt, ne?
Naja, er ist älter. Also
wir hatten es ja zuletzt von Steve Jobs.
Der ist ein bisschen jünger.
Der wäre 70 geworden.
Richtig, genau.
Wozniak jetzt 75. Nee, weil du mal guckst, hier und Apple und dann jetzt auch wieder die alten Laptops und so, ja, und dann damals in der Garage. Aber so lange ist das im Prinzip noch gar nicht her, weil die waren ja damals keine 15, wie sie das gegründet haben, ja. Deswegen, also so lange ist das noch gar nicht her alles, ja.
Ja, und ich würde mal behaupten, ohne Wozniak wäre Apple nicht da, wo Apple heute steht.
Definitiv.
Ich meine, der hat die ersten beiden Computer mehr oder weniger im Alleingang entwickelt. Machen wir uns nichts vor, Steve Jobs war nicht der Hardcore-Techniker, der hat das zwar alles verstanden und er hat auch das ganze Big Picture verstanden, aber das war mehr der Geschäftsmann und der Marketing-Typ und Wozniak war und ist der Techniker letztendlich. Ja, das ist mehr oder weniger für mich die stärkere und wichtigere Apple-Figur oder das wichtigere Fundament, was da gelegt worden ist, von der technischen Seite, als das, was mit Steve Jobs quasi in der Zeit passiert ist, was nicht unwichtig gewesen ist, keine Frage. Aber wie gesagt, die Mischung hat es letztendlich wahrscheinlich ausgemacht, die Mischung aus der Technik von der Seite von Voss seiner Seite aus. Und wie gesagt, die geschäftstüchtige Seite von Steve Jobs und die marketingtechnische Seite. Jobs konnte halt extrem gut verkaufen. So ist das. Tja, und Wozniak hat sich ja relativ schnell zurückgezogen. Lag auch daran, dass er zuerst, ich glaube, das war, Moment, ich habe es mir hier notiert, er hatte einen Flugzeugabsturz. Er war nämlich ambitionierter Privathobbyist. Nee, nicht Hobbyist, Privatpilot. Mein Gott, was rede ich heute wieder für komische Sätze? Also jedenfalls, er war Privatpilot und hatte einen kleinen Flugzeugunfall und hat sich dann 1981 zurückgezogen, kam dann 1983 zurück und hat dann, wie gesagt, zog sich 1981 zurück und kam dafür 2 Jahre und hat 83 das Unternehmen verlassen. So war das. Das war die eine sehr kurze Geschichte von Wozniak in der Apple-Historie. Ja, er steht immer noch auf der Payroll von Apple, heißt es zumindest. Er tritt ja auch ab und zu noch auf, wenn Apple irgendwelche Veranstaltungen hat und rührt quasi die Werbetrommel für Apple. Obwohl er auch manchmal sehr deutliche negative Worte für den Verein hat. Aber unterm Strich ist er dem Unternehmen doch noch positiv gesonnen.
Es ist ja im Prinzip noch sein Baby.
Ja.
Auch wenn du, wie gesagt, nicht mehr aktiv jetzt irgendwo einen Posten begleitest in der Firma, ist es ja trotzdem noch, wie gesagt, dein Baby. Und der ist ja da, denke ich mal, immer noch mit gut im Boot und nicht unbedingt involviert, aber da kriegt er da sehr vieles, denke ich mal, mit. Hat ja da auch noch entsprechend Kontakte zu Apple, auch wenn es nicht mehr so ist als oder wie früher, ja, als er noch dabei oder noch bei Apple beschäftigt war. Und klar, wenn dir da oder wir haben das ein oder andere Interview von ihm ja auch schon gesehen. Er hält damit seine Meinung auch nicht hinterm Berg, was ja auch richtig ist. Von daher passt schon. Ne? Wie gesagt, ist er mit seinem Baby. Da kann er auch Kritik äußern, wenn es angebracht ist. Ja, definitiv. Vor allem dann sollte man die Kritik vielleicht auch mal ein bisschen ernst nehmen.
Ja, das hat, glaube ich, Apple in der Vergangenheit leider nicht so getan. Also ich glaube, die legen jetzt nicht so extrem gesteigerten Wert auf die Meinung von Wozniak. Jeweils empfinde ich das so. Aber gut, derzeit ist er sehr stark aktiv in der Start-up-Szene und unterstützt noch kleine Unternehmen größer zu werden oder kleinere Unternehmen größer zu werden. und ist auch stark im Vintage-Computing-Bereich unterwegs und engagiert sich da und ja, das sind so im Moment seine Steckenpferde. Vor zig Jahren hat er Segway Polo stark betrieben. Ich weiß nicht, ob er das erfunden hat, keine Ahnung, das weiß ich jetzt leider nicht, aber er hat vor zig Jahren Segway Polo gespielt. Ich glaube, das kann er jetzt mit 75 nicht mehr so, aber das war ja auch schon ein paar Jährchen her. Ja. Siehst du noch irgendwo Segways rumfahren? Ich glaube, das hat sich auch erledigt, das Thema, oder?
Also selbst rumfahren jetzt, außer wenn du in irgendeiner relativ großen Touri-Stadt bist, ja, und die machen da noch diese Stadtführung mit Segways.
Genau.
Mhm. Wobei ich hab da immer Bauchschmerzen mit, wenn du das zum ersten Mal draufstehst oder so, ist halt schwierig, dann gerade bei so einer Tour dann noch irgendwie, wie gesagt, mit einer Gruppe Anfänger da unterwegs zu sein, hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Aber in dem Rahmen sieht man es, oder sehe ich es noch, aber ansonsten, nö.
Hm.
Nö. Und die anderen Sachen, die Segway da mal mit hatte und in der Entwicklung da, nö.
Hm.
Nischt.
Ja, ich glaube, diese ganzen Segways wurden im Privatbereich verdrängt von den ganzen E-Scootern, würde ich sagen.
Ja. Ja. Hm.
Obwohl das vom Fahrgefühl her nicht das gleiche ist. Also ein Segway ist schon noch ein
ist was anderes, ja,
ganz anderes Fahrgefühl. Ja. Und wesentlich wendiger. Aber auch teilweise teurer als ein E-Scooter, ja, in der Anschaffung. Weil die Technik ja auch ein bisschen komplexer ist, die in so einem Segway drin steckt. Naja, gut. So viel zu Steve Wozniak. Soll ich jetzt noch meine uralte Geschichte, die ich 2000 Mal erzählt habe, auch nochmal wiederholen, dass ich auf der letzten CeBIT im Pressezentrum neben Steve Wozniak gesessen habe und mir meinen alten iPod Mini unterschreiben lassen habe.
Mhm.
Aber ich glaube, die Story hat jetzt mittlerweile schon jeder Hörer gehört. Obwohl, statistisch gesehen, und ich bin jetzt mal durch die Bücher gegangen, haben wir ein paar Hörerinnen oder Hörer dazu gewonnen. Das scheint jetzt auch relativ stabil zu sein, weil ich das jetzt über mehrere Wochen beobachtet habe. Also das waren jetzt wohl keine Eintagsfliegen. Also wir haben jetzt so roundabout 800 bis 900 Hörer mehr. Ja.
Mhm. Herzlich willkommen.
Ja, ja, eben. Deswegen werden die wahrscheinlich die Wozniak-Geschichte noch nicht kennen, wie ich da im Pressezentrum auf der CeBIT neben ihm gesessen habe. Ja, so ist das. War schon ganz lustig. In jeder Hosentasche hatte er ein anderes Smartphone. Er war von Kopf bis Fuß mit Gadgets behangen, der gute Mann. Das war schon interessant. Und es waren nicht nur iPhones, muss ich sagen.
Nee, der ist da. Hm.
Er war da relativ plattformoffen aufgestellt. Gut, so ist das. Happy Birthday. Hoffentlich lebt er noch ein paar Jahre. Gut, dann lass uns doch mal in die Gerüchteküche einsteigen. Es gibt neue Preisgerüchte zum MacBook, also zum Standard-MacBook, was ja kommen soll, das mit dem A18 Pro-Chip, das Einstiegsgerät. Das soll angeblich bei 599 US-Dollar starten. Bei uns wären das dann roundabout 799 Euro. Da bin ich gespannt, ob wirklich diese tiefe Preisprognose wirklich so kommen wird oder ob das Geld wirklich zu dem Preis kommen wird. Das wäre natürlich sehr interessant. Und wie dann die Speicherkonfiguration aussehen wird, sowohl der Arbeitsspeicher als auch der SSD-Speicher. Ich vermute mal 128 GB SSD und 8 GB RAM, das wird die Ausstattung sein. Ich hoffe mal, dass Apple nicht wieder diesen Schritt auf diese 128 GB macht, aber bei dem Preis könnte ich es mir schon vorstellen, dass Apple da nicht auf 256 geht. Bin ich gespannt. 799 Euro,
ja,
das wäre dann der Apple-Preis, Straßenpreis. Würde sich dann eventuell in den nächsten Monaten nach dem Release so ein bisschen nach unten korrigieren bei den verschiedenen Händlern, Cyberport, wie sie alle heißen. Ja, dann würde das vielleicht so auf 720, 749 kommen. Das ist dann so realistisch bei den
Das muss man mal abwarten, ja. Wie das gerade sich hier in Europa oder in Deutschland dann entwickelt.
Ja.
Aber wir hatten da ja im Zuge auch gerade mit dem MacBook Air bei Walmart ja auch schon gesprochen.
Das M1.
Ist ein paar Folgen her, ist ja, also da wird ja ein Upgrade auch fällig. Wie gesagt, ob das dann ein MacBook Air ist, ob das ein MacBook wäre oder so, ist ja die andere Frage. Es ist halt das, was Apple dann der Meinung ist, halt entsprechend günstig bauen zu können. Aber das Ding verkauft sich ja nach wie vor sehr gut bei Walmart in der Version.
Ja.
Und wie gesagt, da wird definitiv was Neues, weil du kannst nicht endlos den M1 da bauen. In der Ausstattung und vor allem
auch. Ja, obwohl der R18 Pro auch nicht wesentlich besser oder gar nicht besser ist als der M1-Chip von der Leistung, sage ich jetzt mal.
Ja, ja.
Das nimmt sich ja nichts.
Nee, aber ansonsten musst du die technische Ausstattung ja da mal ein bisschen anpassen.
Ja.
Da musst du ja mal zumindest mal ein Update kriegen.
Hm.
Mein Gott, ein günstiges Einstiegsgerät ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Inwieweit sich das dann bei dem Walmart-Kunden durchsetzt, ist die andere Frage.
Hm.
Aber so als Einstiegspreis, ja, und wie gesagt, dann haust du da eine größere SSD rein oder so, ja, dann relativiert sich der Preis ja auch schon wieder etwas. Aber du hast da auf jeden Fall vorne erstmal eine Zahl stehen, die das Ganze interessanter macht. Ja,
und ja, wie gesagt,
wenn das bei Walmart so als Mitnahmeartikel ist,
naja. Okay, ja. Also das ist jetzt auch nicht so ein Artikel, den ich einfach mal so mitnehme. Da auch bei der Preisgestaltung, ja, überlege ich mir das noch.
Da ist ja schon verstanden, wie
ja, ja.
Ich das jetzt meine. Aber
ist jetzt kein
Walmart ist halt jetzt auch kein Apple-Reseller im herkömmlichen Sinne. Ja.
Naja, klar. Ist jetzt kein Kaugummi an der Kasse, was ich einfach mal so mitnehme.
Nee, das nicht.
Hm. Naja, interessant wird es halt, wie ist das anschlusstechnisch ausgestattet? Hat es wirklich denn nur noch ein oder wie das alte MacBook nur ein USB-C-Port? Hat es wenigstens zwei USB-C-Ports?
Kannst du heute nicht mehr machen.
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht wird es dann MagSafe haben und einen USB-C-Port, dass man dann zumindest den USB-C-Port frei haben kann.
Was halt passieren kann ist, und das wir wissen ja vom 18er her, wie der USB-technisch aufgestellt ist.
Mhm.
Okay, das hast du, ja. Du wirst ja auch bei welcher Version von Thunderbolt sind wir mittlerweile?
Die aktuellste Thunderbolt ist 5.
5,
genau. Mhm.
Das kannst, wie gesagt, Thunderbolt kannst du schon mal streichen.
Ja gut, muss ja auch nicht sein. Ja, aber USB-C, letztendlich 3.2.
Ja, das ja, aber irgendwas. Wie gesagt, du hast halt wieder, mein Gott, jetzt fange ich davon wieder an.
Mhm.
Du hast mit USB-C einen Stecker, ja, der sieht halt optisch überall gleich aus. Aber was da rausfällt.
Ja, gut, kein USB-C mit einer USB 2.0 Datenübertragung, das natürlich nicht. Das werden die auch nicht tun mit einer vernünftigen Datenübertragung, aber es muss jetzt aber ja ich keine. Meine auch
gerade was wieder Displayformate, Thunderbolt etc. betrifft,
ja.
Das ist halt auch wieder so eine Sache, gerade im Apple-Universum, wo Thunderbolt ja eigentlich mit das Thema ist.
Ja.
Hast du halt wieder die Problematik, du hast zwar denselben Stecker, aber es fällt was anderes raus. Oder nicht raus, je nachdem, ja.
Ja.
Und das ist halt auch wieder so ein Problem, ja. So schön das mit USB-C ja ist, aber das ist halt immer noch die Problematik, die du auch draußen hast, ja. Und du hast ja auch schon gesagt, kauf dir, wenn du ein USB-C-Kabel haben willst, ja, was alles kann, ja, kauf dir ein Thunderbolt-Kabel.
Ja.
Klar, mein Gott, wenn du das Kleingeld dafür hast, ist okay. Aber ich habe zuletzt auch gerade bei Instagram jemanden gesehen, ich weiß, wer war das nochmal, das war ein deutscher YouTuber auf Instagram, wo er auch gesagt hat, hier gerade mit den ganzen Übertragungsmöglichkeiten, die du über USB-C hast, kauf dir oder guck, dass du dir halt vernünftige Kabel kaufst, die gerne, auch wenn du es nicht brauchst, aber die alles können, weil dann brauchst du ein USB-C-Kabel, ja, was vielleicht oder du brauchst oder du hast einen Anwendungsfall, wo du ein USB-C-Kabel hast, wo du halt alles brauchst, beziehungsweise Video in der Qualität und du hast aber dann irgendwie oder greifst in die Kiste drin und ziehst dir ein USB-C-Kabel, ja, was nur laden kann, ja, im schlimmsten Fall.
Ja.
Und dann wunderst du dich, warum es nicht funktioniert. Ja, HDMI ja mittlerweile auch so wieder so ein Thema, gerade mit 2.1 etc.
Mhm.
Ja, aber ja, es ist halt schwierig, ja.
Ja, also ich habe das mittlerweile so gemacht, dass ich alle meine USB-C-Kabel ersetzt habe durch Thunderbolt 4-Kabel. Die müsste ich dann irgendwann mal alle ersetzen durch Thunderbolt 5-Kabel.
Kabel.
Aber das liegt auch daran, dass ich in der glücklichen Position bin, auch ab und zu mal Test-Samples zu bekommen. Ich gebe es zu, normalerweise hätte ich das nicht getan. Ich hätte jetzt nicht so viel Geld investiert und meine ganzen USB-C-Kabel ausgetauscht gegen Thunderbolt-Kabel. Und an den Punkten, wo ich definitiv weiß, da wird nur aufgeladen, da habe ich das natürlich auch nicht gemacht. Wäre ja sinnlos. Ne? Wo jetzt statisch ein USB-C-Kabel verlegt ist und das nicht vom Netzteil genommen wird, da werde ich kein Thunderbolt 4-Datenkabel dran packen. Das wäre natürlich wirklich Banane. Ne? Das muss jetzt nicht sein. Aber da habe ich das auch so gemacht, oder da werde ich das Kabel auch nicht vom Netzteil trennen. Das wird alles, das bleibt dort alles so liegen, damit es sich nicht mit den normalen Thunderbolt-Kabeln vermischt.
Ja.
So ist es. Gut, also das Gerät klingt nach wie vor spannend. Halt, die Frage ist, wie sind so die anderen Feinheiten an dem Gerät? Stichwort Anschlüsse, Stichwort Displayqualität. Was kommt da für ein Display rein? Ich vermute mal, das wird ein MacBook Air Display in irgendeiner Form werden. Was kommt letztendlich auch mit der Akkulaufzeit rum? Oder wie lang wird die Akkulaufzeit sein? Das ist nach meiner Meinung auch entscheidend. Und A18 Pro ist ja sehr stromsparend. Im Verhältnis zum M1 nochmal ein bisschen effizienter. Das könnte auch ein interessanter Dauerläufer werden, würde ich sagen. Schauen wir mal.
Wenn der Akku halt eine entsprechende Größe hat, ja.
Ja, kann man ja machen, weil die Platine an sich ist ja nicht groß.
Könnte man.
Ja. Also mich reizt das Gerät in der Form, dass ich mir persönlich vorstellen könnte, mein großes iPad abzustoßen. Das quasi als iPad-Ersatz zu nehmen, das Gerät, und dann nur noch mit so einem kleinen iPad Mini arbeite im iPad-Bereich. Das wäre so meine Idee, die ich derzeit habe, damit ich nicht immer das 16 Zoll mit umherschleppen muss. Weil für unterwegs E-Mail, Surfen etc. würde das Ding vollkommen ausreichen.
Ja, und vor allem musst du dann halt auch nicht wieder in MacBook Pro investieren, ne?
Ja, würde ich dann schon machen. Weil ab und zu, wenn man unterwegs ist beim Kunden, braucht man dann schon mal das große Besteck, sage ich jetzt mal. Da reicht so ein kleines Gerät nicht. Also das wäre dann so das iPad Pro Replacement für mich.
Okay. Ja.
So war meine Idee. Weil das iPad Pro liegt ja rum und staubt zu, muss ich zugeben. Ja, ist so. Schade eigentlich, aber es ist so. So, kommen wir zum nächsten aufgewärmten Thema. Das wurde wieder von einigen Medien aufgewärmt und Mark Gurman hat überhaupt gerade sehr viel wieder aufgewärmt. Wahrscheinlich hat er keine neuen Informationen oder steckt im Sommerloch, keine Ahnung. Aber mein Leib- und Magenthema, Studio Display 2, das haben wir ja schon vor Wochen in der Gerüchteküche. Sogar vor Monaten wurde da auch schon drüber berichtet und mittlerweile ist es relativ in Anführungsstrichen offiziell, weil das erste Mal ist ein Code in einer Betriebssystemversion oder in einer Beta-Version aufgetaucht und man sieht dort zwei Bezeichnungen, einmal die J427 und einmal die J527, das sind ja die Bezeichnungen, die auch Mark Gurman, muss man ihn positiv anerkennen, das Ganze, auch immer wieder ans Tageslicht gefördert hat und immer wieder von diesen beiden Codenamen berichtet hat, ohne dass es schon in irgendeiner Beta-Version drin stand. Also da hat er wirklich eine vernünftige, valide Quelle gehabt. Aber wie gesagt, diese beiden Codenamen sind jetzt in Beta-Versionen aufgetaucht und man spekuliert, dass es relativ zeitnah erscheinen wird. Zeitnah bedeutet, Anfang 2026 soll es kommen. Und das liegt allerdings auch daran, dass man davon ausgeht, dass das Gerät einen A19 Pro-Chip beinhalten soll. Tja, und die Dinger werden jetzt erst vorgestellt, sprich in den iPhone 17 Geräten. Und von daher kann es dann letztendlich auch erst frühestens, naja, es könnte quasi auch noch dieses Jahr kommen, also nach dem iPhone-Release, aber man geht von Anfang 2026 aus. Und passend dann mit neuen Macs soll das dann vorgestellt werden, das Ganze. Mhm. Bin ich gespannt. Weil das Ding soll auch eine Standalone-Funktion bekommen und soll dann dementsprechend auch Apple Intelligence-fähig werden. Und das wäre dann natürlich mit dem A19 Pro gewährleistet. Ja. Da könnte man noch viel mehr mitmachen. Man könnte da auch ein Apple TV mit reinhängen, funktionstechnisch. Alles möglich. Da lassen sie sehr, sehr viel Kapital oder sehr, sehr viel Potenzial liegen. Auch jetzt beim aktuellen Display, da haben wir ja damals schon drüber geredet, dass dieser ich glaube, da steckt ein A13 Bionic drin, dass der sich quasi auch nur langweilt und dass man da quasi auch ein Apple TV hätte reinschustern können. Mhm. Wir haben da wirklich sehr viel liegen lassen. Vielleicht holen sie das ja jetzt nach. So, das nächste, was in Beta-Codes aufgetaucht ist oder in Codeschnipseln, ist eine Referenz auf ein iPad Mini. Und das nächste iPad Mini wird einen A19 Pro-Chip beinhalten. Das kann man sich eigentlich ableiten, weil das aktuelle ja auch mit einem, hängt da jetzt ein A18 oder ein A17 drin? Das weiß ich jetzt gar nicht. Eins von beiden. Ich glaube, da hängt ein A17 Pro-Chip drin. Das sagt derjenige, der auch ein iPad Mini hat. Er weiß noch nicht einmal, was da für ein Chip drin hängt. Auf jeden Fall hängt da ein Pro-Chip drin. Und das neue soll dann, wie gesagt, ein A19 Pro-Chip beinhalten. Ja. Codenamen für die Geräte sind J510 und J511. Warum zwei verschiedene Modelle? Einmal mit Wi-Fi only und einmal halt mit Wi-Fi und Cellular an Bord. So, die nächste Referenz auf die HomePod Minis sind aufgetaucht. Oder ja, auch wieder in Beta-Code-Schnipseln. Und die sollen einen neuen S-Chip bekommen. Die Dinger sollen noch dieses Jahr rauskommen. Ein S11-Chip soll drinstecken. Ein Apple, ein eigener WLAN-Chip und ein eigener Bluetooth-Chip und das Ganze soll dann Wi-Fi 6E ermöglichen. Die aktuellen HomePods, die können ja nur Wi-Fi 4. Ja, Erscheinungstermin zwischen September und Dezember. Ja, warum nicht gleich Wi-Fi 7? Fragezeichen. Weil die Dinger werden ja wieder sehr lange am Markt sein, bevor Apple die aktualisiert. Da wäre es doch zeitgemäß die aktuellste Wi-Fi-Version zu implementieren. Ja. Die Dinger sollen dann auch Apple Intelligence fähig sein. Das soll der S11-Chip dann auch realisieren können. Bin ich gespannt. Tja. Und dann kommen wir dazu, was Mark Gurman wieder aufgewärmt hat. Er hat es mal wieder ein wenig angereichert und er hat gesagt, dass der sogenannte Tischroboter 2027 kommen soll. Da hat er schon vor ein paar Monaten drüber gesprochen und er hat das nochmal wiederholt. 7 Zoll Display soll interaktiv mit den Nutzerinnen und Nutzern agieren, soll das Display in jede Richtung um 15 cm drehen und ausfahren können. Soll ähnlich aussehen wie diese sogenannte Pixar-Lampe. Intern soll das Ding auch schon von den Entwicklerinnen und Entwicklern die Bezeichnung haben. Pixar-Lampe oder so soll ja intern auch genannt werden. Bla bla blub. Und Dreh- und Angelpunkt soll das neue, überarbeitete Siri sein. Der ganze Roboter soll eine eigene individuelle Persönlichkeit haben, soll sich wie eine weitere Person im Raum verhalten und soll aktiv am Leben der Nutzer teilnehmen. Naja, da bin ich ja gespannt, wie sich das Apple vorstellt und wie humanoid sich das kleine Ding dann in den Tagesablauf einfügen wird oder was für eine Art von Interaktion dort dann entsteht und was für eine Persönlichkeit das Gerät dann ans Tageslicht legt. Ja. Das sind für mich alles ja, sehr kryptische, in Anführungsstrichen, sehr kryptische Aussagen, die man sehr weit in verschiedene Richtungen auslegen kann. Ich gehe schon davon aus, dass Apple an solchen Dingen arbeitet, aber ob das wirklich 2027 schon so weit sein wird und ob das dann auch alles so kommt, wie Mark Gurman das sagt, das ist ein ganz großes Fragezeichen, was dahinter steht. Und wie gesagt, ich glaube schon, dass der Dreh- und Angelpunkt dann die überarbeitete Siri sein wird. Und ich gehe auch, und man wird dann auch schon sehen, wenn dann irgendwann mal das vorgestellt wird, wie gut oder wie schlecht der Roboter werden kann. Weil zuerst kommt ja dann irgendwann mal die neue oder der neue Sprachassistent oder die neue Sprachassistentin, wie auch immer. Und das könnte dann ein guter Hinweis sein, wie gut der Roboter wird oder wie schlecht der Roboter wird.
Wenn das wirklich. Ist ja noch ein bisschen hin, aber wenn man mal vom aktuellen Stand von Siri ausgeht und.
Ja, das wird nichts. Nein, die ist ja dumm wie ein Meter Feldweg. Also, das ist ja nun mal so.
Nee, auch mit den ganzen Funktionen, die hätten kommen sollen und ach.
Naja, gut. Das muss natürlich in irgendeiner Form erstmal zuerst kommen, bevor sie so einen Roboter in die Welt setzen. Da bin ich gespannt. Ich glaube auch nicht, dass der in der Art und Weise kommt und dass der dann eine eigene Persönlichkeit bekommt, etc. Das klingt schon alles sehr creepy. Ne? Weiß ich nicht.
Also ich zweifle da noch dran. Gerade mit der Aussage, soll sich wie eine Person verhalten und am Leben teilnehmen. Sorry, aber
also
das sehe ich da bei weitem
nicht. Eine sprachliche humanoide Interaktivität. Er ist logischerweise ja begrenzt, weil er ja nur 15 Zentimeter Arbeitsradius hat oder Aktionsradius hat letztendlich. Aber das soll sich halt auf die sprachliche Interaktivität beschränken. Diese
das sehe ich da aber auch noch nicht.
Teilnahme am Leben. Würde ja dann bedeuten, wenn ich jetzt ein Gespräch mit einem echten Menschen führe, dass er sich dann interaktiv einfach einmischt. Das wäre ja für mich so, wie eine dritte Person sich im Raum verhalten würde. Zum Beispiel. Und das weiß ich nicht, ob ich das möchte, dass sich jetzt irgendwie so eine Blechbüchse da einfach mal so zwischenplärt. Das ist, glaube ich, nicht das, was ich persönlich möchte. Na, also, da gibt es natürlich viele Facetten, aber keine Ahnung. Bin ich gespannt. Und das Zweite, was er dann aufgewärmt hat, naja, es sollen dann mehrere Smart-Home-Komponenten kommen. Focus soll eine Überwachungskamera sein. Ja, mehrere Smart-Home-Komponenten, da bin ich skeptisch. Aber das Thema Überwachungskamera, das halte ich schon für sehr interessant, weil Apple ja Möglichkeiten hat, das viel besser und eleganter ins System einzubinden. Stichwort Face-ID, Gesichtserkennung, automatische Abläufe etc. Also da sind sie schon etwas mehr im System drin sozusagen, als man andere Anbieter mit einbinden kann. Also da steht Apple mehr möglich, da steht, würde eine Apple-Kamera mehr Möglichkeiten haben, als wenn ich jetzt eine Third-Party-Kamera einbinde, wenn Apple das natürlich vernünftig umsetzt. Allerdings muss Apple dann auch wieder aufpassen, ja, dass die EU sich da nicht einmischt und sagt, naja, ihr gebt jetzt ja wieder euren Kamera-Settings exklusive Features, die die anderen Systeme gar nicht haben oder die anderen Systeme gar nicht anbieten können. Das ist dann auch wieder ein zweischneidiges Schwert. Da muss man auch aufpassen. Ja, bin ich gespannt. Aber ich glaube nicht, dass Apple sich das antun wird, so kleinteilig zu werden. Also jetzt hier noch ein Sensor, jetzt da noch eine irgendwas, da noch eine Smart-Home-Komponente. Also ich glaube, das Maximale ist wirklich so ein Kamerasystem mit den jeweiligen Funktionen, aber dass sie jetzt so kleinteilig werden wie Amazon mit irgendwelchen Türsprechanlagen etc. und das Portfolio so aufbohren, das glaube ich nicht. Das bezweifle ich nach wie vor. Dann hätte Apple ja auch im Netzwerkbereich weiterhin aktiv sein können. Da hat sich Apple ja auch komplett zurückgezogen. Was sehr traurig ist. Naja.
Ja,
ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und dieser Smart-Home-Markt ist ja so umkämpft von wahnsinnig vielen Anbietern, von billig bis noch billiger. Das ist ja ein wahnsinnig großer Wildwuchs, der da draußen unterwegs ist. Und ich glaube nicht, dass Apple da Bock hat, in diesen kleinteiligen Markt einzusteigen. Wenn, werden es wahrscheinlich ein paar Kernkomponenten werden, die auch eine gute, ein gutes Feature-Set hat, haben oder diese Komponenten haben dann ein gutes Feature-Set, aber so kleinteiliges Zeug glaube ich nicht. Nein. Nee, nee. So, dann nochmal ein kleiner Nachtrag zu dem Kamera-Bump, den wir ja wahrscheinlich sehen werden an den iPhone 17-Geräten. Der wird sich ja wahrscheinlich durchziehen durch das komplette Portfolio von Standard bis Air bis Pro Max. Und der soll ja recht groß werden. Und da gab es jetzt auch Hinweise, da nicht nur bezüglich auf für das Kameradesign, sondern man vermutet, dass das auch mit dem Antennendesign zu tun hat, dass sich rings um den Kamera-Bump ringsherum die Antennen positioniert haben oder positioniert worden sind und dass das natürlich dann auch für einen wesentlich besseren Empfang sorgen soll. Und wie gesagt, hat man wohl zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, besseren Empfang, aufgrund dessen, dass der Kamera-Bump ja prominent aus dem Gehäuse hervorsteht, kann man an der hervorstehenden Seite oder an den Rahmen quasi auch wesentlich besser die Antennen positionieren. Und das ist wohl auch einer der Gründe, dass man sich auch für diesen großen Kamera-Bump entschieden hat, dass man die Antennen wesentlich effizienter darum arrangieren, anordnen kann, um den Empfang noch zu verbessern. Bin ich gespannt. iFixit wird das Zeug ja dann irgendwann auseinandernehmen und dann werden wir sehen, ob das wirklich stimmt. Tja. Schauen wir mal. So. Was haben wir denn noch? Apple Watch Series 11. Da wurden die Chips geleakt. Auch wieder über dementsprechende Codeschnipsel. Codeschnipsel, das ist wohl das Thema im Moment, weil sehr, sehr viel in Beta-Versionen aufgetaucht ist. Das ist ja meistens so, je später die Beta-Versionen je mehr Informationen kann man rauslesen. Allerdings sieht es so aus, dass der kommende S11-Chip wohl fast gleich ist mit der Vorgängergeschichte und dass die Kerntechnologie gleich ist, dass man da keinen riesengroßen Leistungszuwachs hat, wird mehr oder weniger auf dem S10 basieren. Da werden ein paar Refinements vorgenommen. Keine großartigen Überraschungen. Hat Apple in den vergangenen Jahren ja sehr oft so gemacht, dass sie lange diese SIP-Technologie lange Zeit verwenden. Und sind wir mal ehrlich, das ist ja auch kein Problem mehr von Leistung bei der Apple Watch, sondern eine Apple Watch wird ja durch viele anderen Faktoren wie Sensoren etc. Zu dem gemacht, was sie dann ist. Also der SoC oder der SIP ist ja letztendlich nicht das ausschlaggebende Kriterium, würde ich sagen. Da sind ja mehr oder weniger andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Naja, bin ich gespannt. So. Und der letzte Codeschnipsel, der hat mir am besten gefallen. In der aktuellen Beta-Version von macOS Tahoe, macOS 26, gab es Hinweise auf ein 5G-Modem. Da lief es mir ganz warm am Bein herunter, muss ich sagen. Und das ist es ist ja vor Freude, habe ich mir da fast in die Hose gemacht. Das ist ja mein größter Wunsch, ein MacBook Pro mit Cellular-Technik mit 5G implementiert, sei es als eSIM oder sei es auch meinetwegen als physische SIM oder das Beste wäre natürlich beide Versionen, eine eSIM und ein physischer Slot und man könnte sogar umschalten zwischen beiden SIMs und man hätte da zwei Möglichkeiten, das wäre ja noch schöner, aber ich vermute mal, wenn das kommt, wird es eine eSIM-Lösung sein und da wird nichts mit Karte oder nichts mit Slot reinkommen, das wird eine reine eSIM-Lösung werden. Ist ja auch vollkommen ausreichend, besser das als gar nichts, aber es gab, wie gesagt, konkrete Hinweise in der aktuellen Beta-Version, erstmal zu einem MacBook Pro mit M5-Chip, genau, der M5 Pro ist dort aufgetaucht in den Codeschnipseln und der Codename ist da T6050 für das Gerät und der Codename für den C1-Chip oder der hat sich da unter einem Codenamen versteckt, der soll Centauri sein. Ja. Also von daher sieht das schon relativ gut aus, dass wir eventuell nächstes Jahr, 2026, vielleicht ein MacBook Pro mit 5G-Support bekommen. Das wäre für mich ein sofortiger Grund, abzugraden. Ja.
Also es würde mich freuen, wenn es kommt. Ja, es wird ja immer mal wieder nachgefragt, aber naja.
Also ich bräuchte das.
Besser später als nie.
Also ich könnte das gut gebrauchen. Ja. Und somit könnte ich mir dann auch das Upgraden sehr schön reden. Ja. So, der nächste Codeschnipsel geht um die Apple Vision Pro der nächsten Generation. Und da hatten wir in der Vergangenheit auch schon immer wieder Gerüchte gehört, ja, das soll kein großes Update werden oder kein großes Upgrade werden. Da soll quasi nur ein neuer Chip reinkommen. Der Trageriemen oder der Strappen soll ein bisschen modifiziert werden, damit sich das Gewicht besser verteilt und damit es ein wenig ergonomischer und bequemer wird. Das sind so die Gerüchte, die wir gehört haben. Und es hat sich mittlerweile technisch gesehen bestätigt, dass da ein M5-Chip reinkommt. Das ist nämlich in Beta-Version aufgetaucht und das soll wohl dieses Jahr noch passieren, also 2025. Ja, da bin ich gespannt. Ich vermute ja, dass die ganzen Produktionen, die sie da noch irgendwo rumliegen haben, also von der aktuellen Vision Pro, dass die überarbeitet werden, dass sie die irgendwie verändern und da ein neues Board reindengeln und da einen neuen Strappen dran bauen und dass sie die ganzen Geräte quasi überarbeiten. Das ist ja meine Vermutung. Weil wenn sich wirklich nur der M5-Chip ändert, der Rest so bleiben soll, riecht das ganz stark danach. Technisch gesehen müsste das möglich sein.
Den Chip meinst du jetzt zu updaten?
Naja, einfach nur, das ist ja ein Logic Board, mehr oder weniger, und da hängt ja der Chip drauf.
Ja, das ist.
Das müsste doch eigentlich, also ich meine, wenn Apple das nicht kann, wer soll es dann können, letztendlich?
Solange da nicht wesentlich mehr Hitze entsteht als bei dem, was war es, ein M2, ne?
M2 hängt da dran, ja.
Ja, sollte es eigentlich kein Problem sein, ja. Das würde ja auch keine größeren Anpassungen bis auf das Logic Board, bis auf das Board dann betreffen im Prinzip. Die Frage ist nur, inwieweit würde das halt Gerät halt attraktiver machen? Gar nicht.
Man könnte es durch die neuen Chips Apple Intelligence fähig machen. Aber ich glaube, das wären sie ja ohnehin schon. Alle M-Chips können ja Apple Intelligence. Also von daher. Ja,
also klar, wie gesagt, gerade über die Anwendungsfälle, wo wir auch schon gesprochen hatten, gerade Medizintechnik etc.
Ja, klar.
Wie gesagt, mehr Rechenpower auf dem Ding ist auf jeden Fall gut. Ja,
also ja klar.
Die Leute wird's oder die Entwickler dort wird's freuen, ja. Nur gerade was da so den Massenmarkt, ja, oder
uns Normalos
betrifft, was ändert da bitte ein M5-Chip dran?
Nein.
Es der sei Preis denn, und die restliche Technik ist ja genau dasselbe noch.
Es wird erst dann interessant, wenn wirklich eine Lite-Version in irgendeiner Weise rauskommen würde. Dann wird es vielleicht für den Massenmarkt interessant oder für den Endkunden interessant. Aber das wird ja mit einem M5 nicht passieren. Die wird ja nicht auf einmal günstiger werden. Die wird wahrscheinlich im gleichen Preisniveau bleiben, die Brille. Vielleicht sogar noch teurer werden. Also das hoffe ich jetzt nicht, aber sie wird sich im ähnlichen Preissegment bewegen. Und ich vermute auch mal, dass da die Leute nicht so gewillt sind, abzugraden, auch nicht im Business-Bereich. Weil dann müsste ja irgendeine Business-Anwendung kommen, die einen M5-Chip leistungstechnisch voraussetzt oder die wirklich auch davon profitieren würde, jetzt mit M5 befeuert zu werden. Oder erst dann wäre dann der Businesskunde dazu auch bereit, abzugraden. Ich kann jetzt nur für den medizinischen Bereich sprechen. Ich kenne persönlich keine medizinische App, die zum jetzigen Zeitpunkt wesentlich mehr Leistung braucht, als in dem aktuellen SoC oder aus dem aktuellen SoC rausgezogen wird. Also da sehe ich sehr geringe Anreize, da jetzt mit einem M5 zu arbeiten. Da gibt es einfach zu wenig Anwendungen für. Auch nicht, also wie gesagt, meine Anwendungs- oder mein Blick auf die Anwendungsbereiche bezieht sich halt, wie gesagt, nur auf den medizinischen Bereich. In andere Bereiche kann ich halt nicht reinschauen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Muss man sehen. Also im Privatbereich höre ich von der Vision Pro gar nichts. Da gibt es kaum mediale Meldungen von. Meine Bubble oder mein Freundeskreis, da gibt es zwei Leute, die ich kenne, die so ein Ding haben. Aber sonst ist der Markt im Privatbereich Vision Pro technisch tot. So ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Ja. Ist so. Zu teuer.
Ja? Ja. Da kann ich nichts hinzufügen.
Sehr schön. Gut. Dann würde ich doch sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, die eigentlich gar nicht so fortgeschritten ist, aber aufgrund der Sommerthemenlage und aufgrund dessen, dass ich mich diese Woche nicht so gut vorbereiten konnte, wie ich das gerne wollte, machen wir doch den Sprung zum Gadget der Woche. Wäre doch ein
Spring mal.
Und nein, wir sprechen heute nicht über die Kaffeemaschine, weil da muss ich noch ein paar Fragen sortieren und beantworten, die aus der Hörerschaft gekommen sind. Das machen wir aller Voraussicht nach in der nächsten Woche. Ich habe jetzt ein Gadget vorgezogen, das habe ich auch schon intensiv getestet und das konnte ich auch schon in der Kürze der Zeit intensiv testen. Und das ist das erste Mal, dass ich mich sehr intensiv mit digitalen Bilderrahmen oder explizit mit einem digitalen Bilderrahmen beschäftigt habe. In der Vergangenheit habe ich mir das auch immer mal wieder angeschaut und habe festgestellt, dass das Konzept, was ich bisher kennengelernt habe, nichts für meinen persönlichen Use Case ist. Hängt auch damit zusammen, dass alle Bilderrahmen, die ich bisher getestet habe, eine permanente Stromversorgung benötigen. Das heißt, man muss ein Kabel zu den Bilderrahmen hinführen. Wie gesagt, die ich bisher getestet habe. Es mag da irgendwelche Anbieter geben, die einen Akku verbaut haben, aber auch der Akku wird keine lange Akkulaufzeit haben, weil das sind ja aktive Displays mit einer Beleuchtung, mit einer anderen Darstellungstechnologie und da würde man dann auch quasi permanent das Ding aufladen müssen oder eine wahnsinnig große Powerbank irgendwo dahinter klemmen müssen. Also das ist nach meiner Meinung alles noch nicht so, also im normalen Bereich nicht so ausgereift und ich habe mich halt, wie gesagt, gegen das Konzept entschieden, wenn man das Bild wirklich klassischerweise an die Wand hängen möchte. Und ich persönlich möchte nicht irgendwo so ein Kabel da an der Wand haben, das würde mich permanent stören und tierisch auf den Sack gehen. Man kann sich dann natürlich auch die Wand um den Bilderrahmen herum bauen. Das habe ich im Wohnzimmer mit meinem Fernseher gemacht und habe da nochmal so eine Trockenbauwand vorgezogen, damit die ganzen Kabel vom Fernseher hinter der Trockenbauwand liegen. Hat sich damals aber auch gelohnt, weil ich eh mein Wohnzimmer renoviert habe. Aber bei einem Bilderrahmen, den ich mir da irgendwo an die Wand hängen möchte, dann macht das nach meiner Meinung sehr wenig Sinn. So sehe ich das. Also ist dieser klassische Bilderrahmenmarkt für mich eine ganze Zeit lang gestorben gewesen. Also der klassische digitale Bildermarktrahmen sowieso. Wie gesagt, da hat sich ja leider nichts getan bezüglich Stromzufuhr und Akkulaufzeit. So, da bin ich aber vor Monaten auf ein Kickstarter-Projekt gestoßen. Habe ich aber nicht unterstützt, weil ich war da etwas skeptisch und habe erstmal gesagt, okay, macht ihr erstmal, kommt ihr erstmal an den Markt, betritt erstmal richtig den Markt und bringt das erstmal an den Start. Und die Firma ist jetzt auch außerhalb dieser Kickstarter-Kampagne am Start. Das Ganze nennt sich Reflection Frame und die haben einen digitalen Bilderrahmen an den Start gebracht oder auf den Markt gebracht, der letztendlich ganz anders funktioniert als alle anderen. Reflection Frame ist kein digitaler Bilderrahmen wie jeder andere und will es wahrscheinlich auch gar nicht sein. Und die haben nämlich ein farbiges E-Ink-Display am Start, mit einer Maximalauflösung von 1600x1200 Pixel, mit einer Bildschirmdiagonale von 13,3 Zoll. Das Ding kann ich vertikal und horizontal betreiben und dementsprechend auch so die Bilder übertragen. Sie versprechen eine Akkulaufzeit von 2 Jahre. Selbst wenn es nur 1 Jahr ist, uninteressant. Das Ding kann ich dann ein Stündchen aufladen und dann ist das Ding wieder voll. USB-C ist an Bord. Kann ich mit jedem herkömmlichen Netzteil aufladen. Gar kein Thema. Und das Bild bekomme ich per NFC übertragen. Da gibt es eine App zu. Und die App installiere ich ganz simpel auf dem iPhone oder auf dem Android-Phone und suche mir dann aus meiner ganzen Library oder aus meiner iPhone-Library oder aus meiner Picture-Roll das Bild raus und übertrage das dann per NFC, halte das Gerät dann in den linken unteren Bereich oder das iPhone dann in den linken unteren Bereich des Bilderrahmens und die Daten oder das Bild wird übertragen. Das geht relativ zügig. Der Bildaufbau dauert dann einen Moment, weil es ist im Endeffekt eine klassische, oder es ist nicht im Endeffekt, es ist ein klassisches E-Ink-Display und der Bildaufbau, gerade wenn man ein komplexes Bild hat, das dauert dann so 30 Sekunden und man hat dann das vollfarbige Bild auf dem Bilderrahmen. Und das funktioniert hervorragend. Datenübertragung geht schnell. Die App ist selbsterklärend und es hat natürlich gegenüber einem klassischen digitalen Bilderrahmen in Anführungsstrichen ein paar, ich will jetzt nicht sagen Nachteile, aber Unterschiede vom Feature-Set her. Man kann zum Beispiel bei den anderen Bilderrahmen, die auf andere Konzepte basieren, eine Diashow einstellen, dass man wechselnde Bilder hat etc. Klar, alles möglich. Die haben allerdings dann auch, wie gesagt, andere Display-Technologien und auch diesen extrem hohen Stromverbrauch. Und das ist quasi ein ganz anderes Konzept, und also dieser E-Ink-Bilderrahmen. Und das ist ein Konzept, was ich gut finde, weil es, wie gesagt, stromsparend ist, weil es sich von der Dicke her nicht zu einem normalen Bilderrahmen unterscheidet. Und ich kann es an jede Wand hängen und brauche da kein Kabel hinzuziehen. Und wenn dann irgendwann mal nach 2 Jahren Akku leer ist, dann stöpsel ich das dran und lade es kurz auf und gut ist. Und die Auflösung ist ausreichend, sieht gut aus, unterscheidet sich optisch nicht zu einem Bildprint. Und so sollte man das auch vergleichen. Wenn man jetzt einen hochwertigen Print hat, damit kann man das nach meiner Meinung vergleichen. Ist natürlich, liegt aber an der Technologie, nicht aktiv hintergrundbeleuchtet, ist aber ein normales geprintetes Bild auch nicht. Ganz klar. Da sieht man dann genauso wenig, weil es nicht aktiv beleuchtet ist. Aber das ist für mich ein authentischer Rahmen, weil es dem Analogen sehr nahe kommt von der Darstellungsqualität. Ich finde das toll. Ist genau das, was ich gesucht habe und passt genau in meine Bedürfnisse hinein. Wie gesagt, kein Stromverbrauch oder geringer Stromverbrauch, kein Kabel und sieht aus wie ein hochwertig geprintetes Bild. Tja, schönes Produkt. Gefällt mir.
Ja, macht einen guten Eindruck. Ja,
Ja es ist, wie gesagt, simpel und gut, funktioniert hervorragend, gibt es mit einem weißen Bilderrahmen und einem schwarzen Bilderrahmen und man kann das Passepartout dann auch noch anpassen, da gibt es dann noch ein paar Add-on-Features, dass man die noch dran klippen kann und dann auch das noch etwas anders gestalten kann und 13,3 Zoll ist nach meiner Meinung auch ausreichend, ist ein Hauch größer als ein iPad Pro, also als ein großes iPad Pro von der Bildschirmdiagonale. Ja, das dazu. Preislich gesehen liegt, glaube ich, bei 320 Euro, wenn ich richtig informiert bin. Ja, ist okay, wenn man Marktbegleiter vergleicht, die es durchaus von Samsung gibt, die sind allerdings ein wenig größer, ist das durchaus vollkommen in Ordnung, muss ich sagen. Ja, das dazu.
Okay, wunderbar. Nee, sieht nicht schlecht aus.
Ich bin gespannt, ob das wirklich mit 2 Jahren klappt, aber selbst wenn es das nicht tut, ist es vollkommen okay.
Wir hören uns in 2 Jahren wieder.
Ja, und jetzt verändert man natürlich auch sehr oft die Bilder und jede Bildübertragung, jeder neue Bildaufbau frisst natürlich Akku. Das ist ganz klar, weil man spielt jetzt herum, was sieht gut aus, vielleicht auch mal ein Schwarz-Weiß-Bild ausprobieren. Man spielt noch ein bisschen mit den Kontrasten, man manipuliert dann noch mal so ein bisschen die Bilder oder bearbeitet sie noch ein bisschen nach. Man merkt dann auch, was sehr gut aussieht in der Darstellung, was nicht so gut aussieht. Also im Moment habe ich da sehr, sehr viel mit rumgespielt, ganz klar. Also von daher würde ich sagen, komme ich jetzt wahrscheinlich nicht auf die 2 Jahre. Aber wenn man relativ statische Darstellungen hat und da nicht so oft wechselt, denke ich, ist das mit den 2 Jahren schon realistisch. Ja. Gut, das dazu. Dann sind wir doch am Ende der heutigen Sommerloch-Episode angekommen, ne? Jetzt sagt er gar nichts mehr.
Ich habe gerade noch überlegt, ob ich noch irgendwas anmerken will, aber
okay. Nö. Ja, wir brauchen echt mal wieder ein Apple-Event, damit wir das zu besprechen haben. Das ist schon wahr. Naja, schauen wir mal. Es ist ja nicht mehr lange hin. Der 9. November soll ja der Tag der Tage werden. Schauen wir mal, was da passiert.
Der 9. November?
September. November wäre ein bisschen doof. Da wäre noch länger hin. Nein.
Ich gerade sagen.
9. September soll der Tag der Tage werden. Naja, offiziell ist es noch nicht.
Nein.
Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns doch, wenn alles gut geht, am nächsten Wochenende wieder.
Genau, bis dann.
Jo, ciao, tschüss.
Tschüss.